das ist der ICF Basel Podcast.
Es gibt Momente im Leben, wo man nicht so schnell wieder vergisst. Und ein Moment oder ein Abend, wo mir auch Jahre später noch in Erinnerung ist. Es ist ein Abend, wo ich zwei sehr bewegende SMS-Textnachrichten bekommen habe. Die erste hat irgendwie so gelautet: Halleluja, unseren Sohn, der so und so ist geboren, ein Wunder Gottes. Jetzt, jedes Kind ist irgendwie ein Wunder Gottes, natürlich. Aber ich habe Geschichte kennt von dem jungen Ehepaar, wo mir die Textnachricht geschickt hat. Und ich habe die selber getraut, die beiden, und ich habe gewusst von ihnen, dass sie unbedingt eine Familie gründen wollten. Und dass das jahrelang erfolglos geblieben ist und die Ärzte ihnen dann schlussendlich gesagt haben, sie werden das Leben lang kinderlos bleiben, beziehungsweise keine biologischen Kinder können zeugen, aus medizinischen Gründen. Und sie haben dann eigentlich sich sogar schon angemeldet für einen Pflegeelternkurs und sind schon zwei Abende in einen Pflegeelternkurs gegangen, wie sie gesagt haben, wenn man selber kein Kind könnt überkommen, dann möchten wir Kind pflegen und ihnen so ein Zuhause geben. Und am dritten Abend von diesem Kurs haben sie den Kurs abgebrochen, weil sie schwanger war. Und Gott tatsächlich ein Wunder tun hat und ihnen ein Kind geschenkt hat. Darum, als ich das SMS bekommen habe, ich gewusst, ja, das ist jetzt wirklich ein Wunder im doppelten Sinn vom Wort, dass das Kind auf die Welt kommen können. Und am gleichen Abend habe ich noch eine andere Nachricht bekommen. Von Angehörigen, von einem anderen jungen Paar, von einer jungen Familie aus dem ICF. Und in dieser Nachricht hat es geheissen, dass der Vater von dieser jungen Familie bei der Arbeit einen schweren Unfall gehabt und mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation liegt. Und der Vater ist in dieser Nacht von dem, wo ich das SMS bekomme, tatsächlich gestorben. Und hat eine junge Frau mit einem einjährigen Kind zurückgelassen. Ein Abend, zwei Nachrichten von jungen Leuten aus dem ICF. Mit einem radikal verschiedenen Inhalt. Vor drei Wochen, glaube ich, ist im Schweizer Fernsehen im Fenster zum Sonntag so eine christliche Sendung, was bis ins Schweizer Fernsehen geschafft hat, ist ein Interview gekommen mit einem Typ vom ICF, mit dem Nathanael, die ihn kennen, ganz einen guten. Und er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Erzählt aus seinem bewegten Leben, erzählt von einer Lebenskrise, die ihn tief in Alkoholismus hineingetrieben hat. Und wenn er schlussendlich so ein Schlüsselerlebnis gemacht hat, an einem Abend, an einer halben Flasche Wodka getrunken hat und dann noch ins Auto gestiegen ist und losgefahren ist und unterwegs Bergabfahrt auf eine Kurve zu, auf eine Steilkurve, 180 Grad Kurve zu, mit 110 Stundenkilometer. Ziemlich vollgeladen mit Alkohol und er realisiert, dass er es nicht mehr um die Kurve wird schaffen. Und tatsächlich schleudert sein Auto gegen die Leitplanke und reisst die weg. Und wo er merkt, dass er Kontrolle über das Auto völlig verliert und sein Auto quasi dran ist, den Hang abzustürzen, merkt er, wie eine Hand das Auto nimmt und zurück auf die Straße setzt. Und Gott ihm in diesem Ereignis gewaltig begegnet. Sogar Polizisten, die nachher die Unfallstelle anschauen, sagen, sie können sich nicht erklären, wie ein Auto wieder zurück auf der Strasse landet, wo die Leitplanke derart in Hang abgerissen hat. Sie können sich das nicht erklären. Das hat mich erinnert, die Geschichte hat mich erinnert an etwas, was wir mit unserer Familie erlebt haben. Und die schon länger im ICF sind, die haben die Geschichte auch sicher schon ein, zweimal gehört. Als ich noch jung war, mit 11 Jahren, sind wir mit unserer Familie in die Skiferien gefahren. Wir sind auch auf eine Kurve zugefahren. Nicht mit 110 Stundenkilometer, sondern sehr viel langsamer. Und es war eine Kurve, die schattig war und ganz matschig. Und unser Auto ist in dieser Kurve abgerutscht. Ist immer mehr auf den Abhang zugerutscht und ist schlussendlich abgestürzt. 120 Meter, so einen Steilhang ab. Ich bin schwer verletzt worden bei diesem Unfall. Mein Bruder noch viel schwerer mit einem Schädel-Hirntrauma. Unser Leben als Familie war niemals das Gleiche gewesen. Zweimal in eine Kurve gefahren. Zwei sehr verschiedene Ausgänge von Geschichten. Wir sind in dieser Serie Adventure of a Lifetime. Das ist sogar der dritte und letzte Teil von dieser Predigtreihe. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Geschichte, wo Gott mit uns schreibt und wo wir mit Gott schreiben. Wir sind eingestiegen mit dem Bericht ganz am Anfang der Bibel, in den ersten zwei Kapiteln der Bibel, wird uns erklärt, wie Gott Himmel und Erden erschafft. Und wie er schlussendlich auf Knie geht, bildhaft gesprochen, und den Mensch formt aus dem Lehm der Erde, aus dem Staub der Erde, den Mensch formt und ihn vor sich stellt. Und ihm mit Augen schaut und ihm ein Leben einhaucht. Und mit dem Moment eine Geschichte anfängt. Eine Geschichte zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf. Eine Geschichte zwischen Gott und dem Mensch. Wo ein Abenteuer ist. Wo eine echte Liebesgeschichte ist. Wo Gott sich auf die Suche macht nach der Liebe vom Mensch. Wo Gott sich, wie wir letzten Sonntag gehört haben, wo Gott sich selber sehr verletzlich macht. Gott fängt eine Geschichte an mit dem Mensch, mit dem Risiko für ihn, für sich selber. Mit dem Risiko, abgewiesen zu werden, mit dem Risiko, zurückgewiesen zu werden, abgelehnt zu werden, mit dem Risiko, dass sich die Geschichte in eine Richtung entwickelt, wo Gottes Absichten entgegensteht. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, wie Gott in einer unglaublichen Beharrlichkeit und Unnachgiebigkeit an uns dran bleibt, wie er uns nicht aufgibt, wie er entschlossen ist, um die Geschichte mit uns weiterzuschreiben und die Absichten für unser Leben zu verfolgen, durch alle Widerstände und alle Rückschläge durch. Und heute möchten wir uns eigentlich einfach eine Frage stellen. Wenn wir das Abenteuer näher anschauen, wo Gott mit uns schreibt, die Geschichte, wo wir mit Gott unterwegs sind, was genau können wir erwarten für die Geschichte? Was genau, was für Sicherheiten haben wir in diesem Abenteuer? Was für Garantien haben wir in diesem Abenteuer? Mit was können wir rechnen? Oder wenn man es ein bisschen frecher will fragen, was genau habe ich von meinem Glauben? Was genau habe ich von meinem Leben mit Gott? Lass uns, um diese Frage zu beantworten, zurückkommen auf das Kapitel im Hebräerbrief, das wir schon zweimal angeschaut haben in den letzten zwei Wochen. Hebräer 11, wo ein Blick geworfen wird zurück auf die Geschichte, die Gott von Anfang an geschrieben hat mit Frauen und Männern vom Glauben. Mit dem Mose, mit dem Abraham, mit der Sarah, mit dem David und so weiter. Und in dem Text, den wir jetzt anschauen, wird so wie der Rückblick zusammengefasst. Der Rückblick auf die Glaubensheldinnen und Helden im Alten Testament. Da heißt es denn Folgendes. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Also nach dem Mose und dem Abraham und der Sarah und so weiter. Wie viele Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Das ist sein Fazit aus dieser Liste. Oder was haben Leute durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Sie hielten Löwen das Maul zu. Daniel, oder? Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Krass. Das ist mal eine Liste. Ich bin schon mal in einer Predigt vor einiger Zeit auf den Text eingegangen. Das ist mal eine Liste, oder? Also das ist jetzt mal eine Aufzählung. Was auf die wartet, die mit Gott unterwegs sind. Was auf die wartet, die an Gott glauben. Sieg und Erfolgserlebnis, Wunder von der Bewahrung, Zeichen von Gott, Eingreifen von Gott, bis hin zu toten Auferweckungen. Man nennt das auch unter Theologen den Siegerkatalog vom Hebräerbrief. Der Siegerkatalog, oder? Das ist eine Liste mit Erfolgserlebnissen. Da reiht sich ein Wunder als andere. Das ist etwas. Also, diese Liste, die nehmen wir uns gern zu Herzen, oder? Also, nach dem Programm leben wir gern. Und es gibt viele Christen, die auch, die Liste als eine Versprechung und als die einzige Versprechung über ihrem Leben verstehen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, stellen Sie sich vor, dann kann sich uns eigentlich nichts wirklich in den Weg stellen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann, zumindest wenn wir alles richtig machen, oder? Wenn wir alles richtig machen, im Glauben, wenn wir voll kompromisslos glauben, wenn wir alle geistlichen Prinzipien beachten, dann müsste es eigentlich theoretisch ganz glatt laufen. Dann müsste es wirklich so laufen, dass all das, was in dieser Liste steht, das einzige ist, was wir erleben. Ich bin ein bisschen erinnert an die Zeit aus meiner Jugend. Ich habe meine Teenagerzeit praktisch geopfert mit Videogames. Und 3 Jahre lang oder so, einfach vom Morgen früh bis zum Abend Sport, wenn es irgendwie nicht Schule war, einfach an diesen Games gesessen bin, hunderte von Spielen durchgespielt, durch die ganzen Welten durchgelaufen in diesen Games. Und ich bin immer auf der Suche gewesen mit meinen Kollegen nach dem sogenannten Cheat-Mode. Ich weiss nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher haben Programmierer in dieses Spiel einen Cheat-Mode eingebaut. Und das ist natürlich geheim gewesen, das ist in keiner Anleitung gestanden. Aber wenn du das herausgefunden hast, das ist irgendeine Tastenkombination, ein Code gewesen oder irgendetwas, was du machen musst, oder noch einmal hingehen, und dann hast du den Cheat-Modus aktiviert. Und das hat bedeutet, dass du in all diesen Levels, in all diesen Welten voller Hindernisse und Gefahren, dass du dort unendlich unlimited lives, oder unendlich Leben hast, unendlich Energie, dann ist der Energiebalken ist aufgegangen und nie mehr zurück. Und in den ganz geilen Cheat-Modes hast du sogar ein Shield gehabt, oder? Ein Shield, da bist du in so eine blaue, wabernde Kugel eingehüllt gewesen. Und du hast können über alles drüber weglaufen, hast können in Kugelhagel reinrennen und weiss was. Es hat dir einfach nichts gemacht. Und manche Christen, sie würden es so nicht sagen, gell? Sie würden es so nicht sagen, aber so unterschwellig haben sie so ein bisschen die Vorstellung, dass wenn sie ernsthaft genug mit Gott unterwegs sind, wenn ihren Glauben makellos und einwandfrei ist und sie sich an alle geistlichen Regeln halten, dass sie dann eigentlich so ein bisschen wie im Cheat-Modus durchs Leben durchgehen. Und es gibt auch Gemeinden, wo die Erwartung in einer Art und Weise kultivieren, oder christliche Gemeinschaften, wo so eine Erwartung kultivieren, wenn du richtig glaubst, wenn du es wirklich richtig machst, dann sollte dir eigentlich alles glatt laufen. Und mit dieser Kultur, in dieser Atmosphäre fühlen sich Leute extrem unwohl, wo am Leben zerbrechen. Fühlen sich Leute extrem unwohl, wo ihre Probleme nicht loswerden. Weil in so einer Kultur redet man über Probleme immer nur in der Vergangenheitsform. Kennst du das? So unter Christen, oder? So, also, man erzählt immer erst, ja, ich habe ein Problem gehabt. Und dann ist es ja dann ein Zeugnis. Oder? Wir reden immer über Schwierigkeiten und über Gefahren und über Zerbruch und über Krisen, reden wir immer in Form von einem Zeugnis. Das haben wir früher erlebt. Früher, oder? Vor einem Jahr und vor 10 Jahren und so. Je weiter zurück, desto besser, oder? Habe ich ein Problem gehabt. Und der Herr hat eingegriffen und hat das ganz wunderbar, je wunderbarer sich das aufgelöst hat, desto besser. Dann hast du ein super Zeugnis. Aber das Problem ist mit diesen Leuten, wo ein Problem noch nicht zum Zeugnis geworden ist, oder? Weil die fühlen sich dann nicht wahnsinnig wohl, wenn sie das Gefühl haben, da kann man über Zerbruch und über Leid und über Trauer und über Not und Verlust und Versagen, kann man nur in der Vergangenheit reden, oder? Fühlen sich nicht wahnsinnig wohl. Wer sich in so einer Gemeinschaft auch nicht wohlfühlen würde, sind die Leute, der unseren Text als nächstes erwähnt. Weil der Siegerkatalog ist nicht der einzige Katalog, der im Hebräerbrief aufgeführt wird. Wenn wir weiterlesen, heisst es so, andere, und jetzt wird es spannend, oder? Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Es tönt eher wie so ein Film ab 18 Jahren, so The Hills Have Eyes oder Saw oder so. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge umher und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Nochmal eine krasse Liste. In einer anderen Hinsicht. Was ist mit denen los da? Also, warum funktioniert es bei denen nicht, oder? Was läuft jetzt bei denen falsch? Irgendetwas muss doch schiefgelaufen sein. Der Text sagt, es ist nichts schiefgelaufen. Der Text betont sogar im nächsten Vers, heißt, sie alle, also die genannt werden in der Siegerliste und die genannt werden in der Märtyrerliste, so nennt man die jetzt da, oder? Die beide Leute in beiden Listen, heisst, sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. All die Leute sind ihren Weg mit Gott gegangen. Aber ihr Leben hat sich zum Teil radikal verschieden entwickelt. Und das Interessante ist, wenn du den Text studierst, merkst du, die beiden Listen, die sind absichtlich parallel konstruiert. Da gibt es ein paar sehr bewusste Parallelen, die gemacht werden. In der einen Liste heisst es, im Glauben sind sie dem Tod entkommen. Und bei der anderen Liste heisst es, im Glauben sind sie getötet worden. Bei der einen Liste heisst es, im Glauben sind sie einem Schwert entronnen, einem tödlichen Schwert entronnen. Und bei der anderen heisst es, im gleichen Glauben sind sie durchs tödliche Schwert ums Leben gekommen. Im gleichen Glauben. Im gleichen Glauben. Jetzt sagst du, ja, aber das ist ja nicht fair. Das ist jetzt ja wirklich nicht fair. Da stimmt doch etwas nicht. Und jetzt habe ich dir die Erkenntnis von heute Abend. Da wärst du selber nie drauf gekommen. Darum sage ich dir das jetzt. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Mit dieser Welt stimmt etwas ganz fundamental nicht. Darum sagt auch der Hebräerbrief selber am Schluss sehr zugespitzt, die Welt ist es nicht wert gewesen, sie in ihrer Mitte zu haben. Die gelitten haben für ihren Glauben. Die ihr Leben hingegeben haben. Und da heisst es nachher sehr, sehr krass, die Welt ist es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Die Welt hat diesen Leuten nicht gegeben, was sie verdient haben. Das Leben hat die Leute von der Seite verwünscht. Die Leute, die haben nicht bekommen, was sie hätten sollen bekommen. Die haben bekommen, was sie nicht verdient haben. Das ist ein springender Punkt übrigens in der ganzen Hiob-Geschichte. Faszinierende Story von einem Mann, die ist extra so aufgebaut, ein Mann, wo der absolut vollkommene, tadellose Glaube hatte. Das heisst am Anfang, Gott selber hat mit dem Hiob prahlt im himmlischen Hofstaat, quasi vor seinen Engel und Bediensteten hat Gott quasi angegeben mit dem Hiob. Es ist keiner, wie er heisst. Es ist keiner, wie er. Gottesfürchtig, gläubig, zutiefst überzeugt. Und über ihn bricht es komplette Unheil ein, oder? Es ist einfach, der wird tief begraben. Der ist einfach so schlimm, kann es nicht laufen. Und dann hockt er am Schluss dort, alle haben ihn verloren, er hat alles verloren, nur noch mit seinen drei Freunden hockt er dort. Und die drei Freunde, die probieren jetzt herauszufinden, was hat der Hiob falsch gemacht, dass ihm das passiert ist, oder? Und dann, das sind die 30 Kapitel, die du nie liest und immer überspringst. Das Hiob-Buch ist nämlich lang. 30 Kapitel lang diskutieren die Freunde miteinander. Und sie probieren herauszufinden, welches geistliche Prinzip der Hiob verletzt hat, damit ihm das Unheil zugestoßen ist. Sie müssen ums Verrecken die Welt wieder in Ordnung bringen, weil im Hiob sein Schicksal bringt ihr Weltbild durcheinander. Einer, der so gläubig ist, der so gottesfürchtig ist, dem darf das nicht passieren. Und jetzt versuchen sie, im Hiob nachzuweisen, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Und Christen sind zum Teil Spezialisten in dem. Dann leidet jemand, muss jemand einen unglaublichen Verlust erleben, wird jemand krank und der Christen manchmal nicht gescheiter sein, als sich jetzt den Kopf drüber zu zerbrechen, wo jetzt die Person irgendwie zu wenig glaubt hat, dass ihr das passiert oder noch verborgene Sünde hat oder irgendeine Generationenschuld noch nicht aufgeräumt ist, das ist sonst irgendein Bullshit, oder? Anstatt einfach einzugestehen, was der Text da auch ganz klar sagt im Hebräerbrief, die Welt ist nicht fair. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Versteht ihr? Gott schreibt seine Geschichte mit uns, jawohl. Gott schreibt sein Abenteuer mit uns. Aber er schreibt die Geschichte nicht im luftleeren Raum. Er schreibt die Geschichte nicht unter Laborbedingungen. Er schreibt die Geschichte in einer gefallenen Welt, wie Theologen sagen, in einer zerbrochenen Wirklichkeit. Er schreibt die Geschichte in einer Schöpfung, die aus dem Lot geraten ist. Er schreibt die Geschichte in einer Welt, wo vieles nicht so läuft, wie es Gottes Absicht entspricht. Und das ist, was ein Hiob-Buch beweist. Nicht Gott hat das Unheil über dem Hiob einbrechen lassen. Und auch nicht der Hiob selber hat das Unheil verschuldet. Und viele Christen, die leiden. Natürlich, du kannst auch mit deinen Dummheiten, kannst du auch viel Ärger und Unheil über dein Leben bringen. Das ist klar, oder? Das will ich nicht ausschliessen. Also, wer das will ausprobieren, fühlt dich frei. Aber du kannst nicht einfach immer den Fehler suchen, wenn Leute leiden, weil deine geistlichen Prinzipien das verlangen. Dann kübeln die Prinzipien, roll die ein und rauch sie. Aber wir leben, verstehst du, geistliche Prinzipien setzen voraus, dass die Welt nach einer Ordnung funktioniert. Nach ganz einer festen Ordnung. Und die Prinzipien, wenn du das machst, dann kommt das raus. Ja, aber die Welt funktioniert nicht nach einer Ordnung. Die Welt ist unordentlich. Die Welt ist ins Chaos geworfen. Und in so einer Welt schreibt Gott seine Geschichte mit uns. Versteht ihr? In so einer Welt, mitten im Drama oder in einer epischen Tragödie, mitten drin, schreibt Gott seine Liebesgeschichte mit uns. Was können wir also von Gott erwarten? Fragen wir das nochmal. Was können wir erwarten von dem Leben mit ihm? Lass uns gleich noch einen Blick werfen aufs Leben von Jesus. Bei Jesus sehen wir eben beides. Das finde ich faszinierend. In Jesus begegnet uns jemand, der mit einem enorm steilen Anspruch auftreten ist. Mit einer gewaltigen Erwartung auftreten ist. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, ja, ich tue jetzt da mal ein bisschen rumschrauben und umhebeln und mal schauen, ob wir im Kleinen etwas verändern können. Jesus ist gekommen und hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Eine neue Zeit ist angebrochen. Jesus ist gekommen und hat gesagt, Leute, ein Stück vom Himmel, ein Stück von Gottes Absichten, ein Stück von Gottes Ziel für die Menschheit wird verwirklicht, mitten in dieser alten Schöpfung, mitten in dieser kaputten Menschheit, mitten in dieser zerbrochenen Welt, wird ein Stück Himmel verwirklicht. Er sagt seinen Jüngern, betet zu Gott, Vater im Himmel, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Und Jesus hat das deutlich gemacht mit seinem Leben. Dort, wo Jesus war, hat sich etwas manifestiert von diesen Absichten von Gott, von dem Herz von Gott für uns, von dem Ziel, das Gott verfolgt mit uns. Und Sünder haben Vergebung erfahren, Kranke sind aufgerichtet und geheilt worden, Ausgestoßene sind angenommen und aufgenommen worden. Stadtbekannte Betrüger haben Partys geschmissen und ihr ganzes Geld weggegeben an andere. Das Leben von Menschen ist radikal verändert worden. Tote sind auferweckt worden. Es hat sich manifestiert, was Gott sich wünscht für uns. Ein Stück Himmel ist eingebrochen und Jesus hat Nerven, um zu seinen Jüngern zu sagen, ihr werdet noch viel Grösseres erleben. Er hat Nerven, um seinen Jüngern zu sagen, hey, ihr werdet grössere Werke vollbringen, denen, die ihm nachfolgen. Von dem her, wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, du kannst nicht in Ernsthaft Jesus nachfolgen, ohne damit zu rechnen, dass ein Stück Reich Gottes in deinem Leben durchbricht und durch dein Leben durchbricht. Und wir wissen nicht, wie viel möglich ist. Verstehst du? Wir wissen nur, ein Reich Gottes, etwas von der neuen Schöpfung, etwas von der Zukunft, kommt uns entgegen in Jesus Christus. Und ein Stück von dem bricht in diese Welt ein. Wir wissen nicht, wie viel. Wir wissen nicht, lass es uns herausfinden. Kirchen ist berufen, um herauszufinden, wie viel Himmel Platz hat in dieser alten Schöpfung, oder? Und wir müssen die Erwartung kultivieren. Dass etwas sich manifestiert von der Gegenwart Gottes mitten unter uns. Und dass etwas passiert von dem, wo Gott beabsichtigt hat für die Schöpfung und wo er verfolgt. Das bricht ein durch Kirchen. Kirchen ist eine revolutionäre Bewegung. Berufen, herauszufinden, wie viel Himmel Platz hat auf dieser Erde. Und gleichzeitig sehen wir im Leben von Jesus das andere. Dass Jesus hat den Himmel auf die Erde gebracht. Etwas vom Reich Gottes ist eingebrochen durch das Leben von Jesus. Aber Jesus ist nicht im Cheat-Modus durchs Leben gelaufen. Jesus ist nicht mit dem Schild rumgelaufen. Jesus hat ein unglaubliches Mass an Ablehnung erlebt in seinem Leben. Ein unglaubliches Mass an Ungerechtigkeit. Wer sich aufregt über die Geschichte vom Hiob oder sich stoßt an der Geschichte vom Hiob, wie kann so ein gerechter Mensch so viel Leid erfahren? Reg dich mal auf über die Geschichte von Jesus. In Jesus manifestiert sich die Liebe in Person. Gott selber kommt unter uns. In Jesus Christus. Die Liebe in Person ist unter uns. Und er erlebt Ablehnung, Geiselung, Hinrichtung. Seine Freunde verlassen ihn. Leute, die ihm nahestehen, verraten ihn. Zeitweise ist er obdachlos. Sagt, ich habe keinen Ort, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Zeitweise ist er arm, mittellos. Und er stirbt mit 33. Ich bin schon ein paar Jahre älter, als Jesus je geworden ist. Er stirbt mit 33. Ein grausamer, qualvoller, einsamer Tod. Und er sagt zu seinen Jüngern, nicht nur, ihr werdet grössere Taten sehen, als ich gemacht habe. Er sagt zu seinen Jüngern auch, wenn Menschen mich schon so behandeln, wenn Menschen den Meister schon so behandeln, wie viel schlimmer werden sie die Schüler behandeln? Jesus, verstehst du, du kannst nicht ernsthaft einem Obdachlosen nachfolgen, der mit 33 einsam und verlassen und elend gestorben ist und erwarten, dass die Nachfolge von dem Mann dir ein reiches, wohlhabendes, problemloses, erfolgreiches Leben schenkt, bis du 100 Jahre alt bist. Ein Leben, wo du jedes Mal, wenn du irgendwo hinfährst, direkt einen Parklucke findest und dreimal im Lotto gewinnst. Oder weiss, du kannst nicht ernsthaft dem Jesus nachfolgen und so eine Erwartung pflegen für dein Leben. Also, mit was können wir rechnen? Mit was können wir rechnen in dem Abenteuer, wo Gott mit uns schreibt? Was verspricht ein Bräutigam seiner Braut? Ich habe gesagt, Gott schreibt eine Liebesgeschichte mit uns. Zumindest in der Tragödie von dieser Schöpfung. Zumindest in einer zerbrochenen Welt. Gott schreibt eine Liebesgeschichte mit uns. In einer Liebesgeschichte. In einer Liebesbeziehung. Was verspricht der Bräutigam seiner Braut? Was habe ich meiner Frau versprochen? Schatz, Gemahlin, du wirst immer mindestens ein Audi fahren können, wenn du mit mir das Leben teilst. Ich versichere dir einen Swimmingpool hinter dem Haus, mindestens 18 Quadratmeter Schwimmfläche. Du darfst dir die neue Prada-Tasche kaufen, die du dir so wünschst. Und jedes Jahr eine neue dazu. Nein, das verspricht keiner. Was versprichst du in einem Trauversprechen? Was habe ich meiner Frau versprochen? Ich habe gesagt, Schatz, ich will dir treu sein und dich lieben, bis der Tod uns scheidet. Ich will zu dir halten. Du kannst mit mir rechnen. Und dann sagt man das extra noch, Man sagt noch, du kannst mit mir rechnen in guten und in schwierigen Zeiten. Du kannst dann mit meiner Liebe rechnen, wenn es mir so leicht fällt wie nur etwas, wenn ich mir nichts anderes könnte vorstellen. Und du kannst dann mit meiner Liebe rechnen, wenn es mich einen hohen Preis kostet. Aber du kannst mit mir rechnen. Ich bin bei dir. Was hat Jesus seinen Jüngern versprochen? Wo er sie vor sich hat, im letzten Moment, wo sie sich gesehen, nach seiner Auferstehung, Matthäus 28, im letzten Kapitel, Jesus steht vor seinen Jüngern. Und er sagt zu ihnen, geht in die ganze Welt, geht und erlebt, wie das Reich Gottes einbricht überall. Und geht und sind bereit, einen Preis zu zahlen in einer ungerechten, chaotischen Welt. Geht! Und dann macht er ihnen ein Versprechen. Geht und ich bin bei euch. Bis ans Ende der Welt. Geht, ihr könnt mit mir rechnen. Er verspricht ihnen kein Audi, er verspricht ihnen keinen bestimmten Lebensstandard, er verspricht ihnen kein bestimmtes Lebensalter. Tatsächlich sind 11 von den 12 Jüngern, die Jesus ausgesendet hat, etwa in seinem Alter hingerichtet worden, sind alle den Märtyrertod gestorben, bis auf einen, bis auf den Johannes. Er gibt ihnen keine Garantie, außer deine. Ich bin bei euch. Ich weich euch nicht von der Seite. Ihr könnt mit etwas rechnen. Und ihr könnt mit etwas Gewaltigem rechnen. Ihr könnt mit meiner Präsenz, mit meiner Zuwendung, mit meiner Gunst rechnen bis ans Ende von eurem Leben. Und was sagt der Paulus in Römer 8? Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wo uns in Jesus Christus bewiesen ist. Und das ist Garantie, wo Gott uns gibt. Das ist, was wir als Kirche zu bieten haben. Versteht ihr? Wenn wir den Leuten Versprechungen machen, ja, was, wenn jemand reinkommt, ja, was habt ihr zu bieten? Christlich Glauben und so, was habt ihr zu bieten? Der Glaube, wir haben nichts zu bieten, wo der Glaube abwirft. Wie das ist nicht, was uns Gott garantiert hat. Was wir zu bieten haben, ist Begegnung mit einer Person. Ist nicht etwas, sondern jemand. Und dem sein Name ist Jesus. Hebräerbrief sagt, dass nachdem er all die Geschichten aufrollt, sagt er, all die Leute, die sind wie Zuschauer im Stadion, die uns anführen als Wettkämpfer. Wir haben den Text angeschaut, vorletzte Woche. So sind die Zeugen vom Glauben Vorbilder für unseren Kampf. Und dann heisst es, darum wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Allein auf Jesus. Unser Glaube dreht sich nicht um etwas, wo der Glaube für uns abwirft, sondern er dreht sich um jemanden, um Person, um Beziehung zu jemandem. Ich möchte euch zum Schluss den Text lesen, wo die ganze Menschheitsgeschichte, das Abenteuer, wo Gott schreibt, darauf zuläuft. Und wo dein Leben darauf zuläuft. Du bewegst dich dorthin. Gott ist mit dir unterwegs. An dem Punkt, dorthin. Zu dem Bild, wo der Text beschreibt. Dorthin ist Gott unterwegs mit dir. Und er lässt dich nicht los. Mach mal die Augen zu und ich probiere dir die Szene vor Augen zu malen, während ich es dir vorlese. Der Johannes schrieb das. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Das ist das Ziel von Gott. Dorthin läuft seine Geschichte. Die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid. Und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Merkt ihr die Intimität von dieser Beschreibung? Merkt ihr die Vorfreude von Gott auf den Moment? Wenn er sagt, ich werde sein Sohn sein. Ich werde sein Vater sein. Er wird mein Sohn sein. Ich werde ihren Vater sein. Sie wird meine Tochter sein. Wo Gott seine Kinder in die Arme schliesst. Das heisst, er wohnt mitten unter uns. Und ist euch aufgefallen, die Beschreibung? Es heisst nicht einfach, ich werde alles Leid beseitigen und alle Schmerzen wegnehmen. Das wird sie auch tun, die Beschreibung. Aber es ist ganz eine intime, persönliche Beschreibung. Und mir ist es zuerst mal so aufgefallen, als ich jetzt die Serie vorbereitet habe, in dem grossen Bogen, von Schöpfung bis Vollendung. Also in den ersten zwei Kapiteln der Bibel wird beschrieben, wie Gott den Mensch erschafft. Und das heisst eben nicht einfach, und Gott hat den Mensch geschaffen, sondern es wird reingezoomt und eine Szene beschrieben, wo Gott den Mensch formt aus dem Staub der Erde und ihm in die Augen schaut. Eine persönliche Begegnung auf Augenhöhe zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. So fängt das Abenteuer mit Gott an. Und jetzt da in den letzten zwei Kapiteln der Bibel lesen wir, wie Gott wieder ein Mensch gegenübersteht, auf Augenhöhe. Und das heisst da, es heisst nicht nur, er wird alles Leid beseitigen, es heisst, er wird jede Träne persönlich abwischen. Er wird jedem Mensch gegenüberstehen, er wird dir in die Augen schauen, auf Augenhöhe mit dir, und wird deine Träne abwischen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der so ein Abenteuer mit uns schreibt. Und dass du uns die Versprechen gibst, in einer chaotischen Welt, in einer zerbrochenen, gefallenen Schöpfung, dass du uns ein Versprechen gibst. Ja, dass du uns nicht wirst allein lassen. Dass deine Gegenwart uns begleitet, deine Gunst uns begleitet. Dass wir mit dir können rechnen. Mit deiner Liebe. Mit deiner Nähe können rechnen in unserem Leben. Jesus, danke für die gewaltige Zusage. Sprich uns das zu heute Abend, jedem Einzelnen da drinnen. Und begegne uns in diesen Liedern, die wir jetzt singen. Amen.